Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland, Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Gott, schenke uns ein Wort, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der Bibel, da gibt es eine Gruppe von Texten, die manchmal etwas zu kurz kommt, diese Gruppe. Es ist die sogenannte Weisheitsliteratur, die genau das möchte. Sie möchte die Menschen, sie möchte uns weise machen, klug, aufgeweckt, smart. Wer sie liest, so ist das Versprechen, der wird klug, der lernt etwas, der weiß hinterher mehr als zuvor. Wobei sich bei diesem Wissen nicht um eine Art Faktenwissen handelt, also sowas wie Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands oder Origami ist eine japanische Papierfaltkunst. Das Wissen, das die Weisheit sucht, das ist praktischer, es ist existenzieller. Ich bringe zwei Beispiele, die sicher sehr gut bekannt sind. Ein Wort aus der Weisheit ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Bekanntes Wort, auch noch wahr dazu. Das ist so ein Satz aus der Weisheit, aus dem 16. Kapitel. Oder so ein anderes Wort, das uns wohl auch allen geläufig ist, alles hat seine Zeit, geboren werden und sterben, weinen und lachen und so weiter. Prediger Kapitel 3. Und diese beiden Beispiele, die machen schon deutlich, dass es in diesen Texten eben nicht darum geht, Fakten zu wissen und zu kennen, sondern es geht darum, das Leben zu verstehen. Und während ein Satz wie Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland dafür, wie wir leben und was wir tun, von ziemlich geringer Bedeutung sein dürfte, will die Weisheit aber genau das. Sie will von Bedeutung sein dafür, wie wir leben und für das, was wir tun. Die Weisheit macht das so, sie beobachtet. Also sie beobachtet, wie sieht das Leben aus, welche Erfahrungen machen wir. Und aus diesen Beobachtungen leitet sie dann praktische Konsequenzen ab. Wie kann man sich in so einer Welt einrichten? Wie kann man in ihr leben? Wie verhält man sich? Wie handelt man am besten? Nehmen wir nochmal den Satz, Hochmut kommt vor dem Fall. Der ist ja eine Beobachtung. Und aus diesem Satz, aus dieser Beobachtung folgt dann, es ist wirklich besser, die Nase nicht zu hoch zu tragen. Denn wer zu hoch von sich denkt, fällt ganz schnell auf eben diese Nase. Also hüte dich davor. Es ist besser für dich, es ist besser für alle anderen, es ist besser für die ganze Welt. Bleib auf dem Boden, dann kommst du nicht aus dem Tritt, dann gelingt dein Leben. Die Bibel nennt das Weisheit. Wir würden vielleicht heute sagen, Lebenskunst. Es ist der Versuch, die Welt und unsere Erfahrung in ihr zu verstehen, um dann ein gelingendes Leben zu führen, ein gutes Leben. Zu einem anderen Gottesdienst, da hatten wir schon mal über die Weisheit nachgedacht. Der Predigtext heute, den ich gleich lese, das ist auch ein Weisheitstext. Der steht nun zwar nicht in der Weisheitsliteratur der hebräischen Bibel, sondern im Neuen Testament, im Matthäusevangelium. Aber er greift genau auf diese alte Tradition zurück und stellt uns Jesus als einen Lehrer der Weisheit vor. Ich lese Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her und lernt von mir, sagt Jesus. Er sagt es also ein Lehrer der Weisheit. Und er meint damit, wer mich hört, wer auf mich hört, der lernt etwas, der wird klug, der wird smart, der weiß mehr als zuvor. Ja, und jetzt fragen wir wahrscheinlich, was ist das eigentlich? Die erste Antwort, die der Text auf diese Frage gibt, ist wenig überraschend. Wer auf Jesus hört, der lernt etwas über Gott. Der Sohn offenbart den Vater. Jesus macht Gott erkennbar. Jesus zeigt ihn uns. Und wir müssen uns ja deutlich machen, das war für die Ohren der damaligen Zuhörer ein unerhörter Anspruch, eine Anmaßung geradezu. Denn die Überzeugung stand ja fest, wer kann Gott schon sehen, wer kann etwas über ihn wissen, wer kann ihn kennen? Niemand, außer er selbst. Für damals war das ein unerhörter Anspruch und jetzt, wenn wir in unsere Zeit schauen zu uns, dann müssen wir sagen, wir haben uns daran ja längst gewöhnt. Genau deshalb lesen wir diese Texte, diese Erzählungen von Jesus, um etwas über uns und unser Leben vor Gott zu erfahren. Die zweite Antwort des Textes sagt, was man von Jesus lernen kann, das verlangt keinen besonderen Intellekt. Alle können es verstehen, auch die Unmündigen, die Einfältigen, die mit dem kindlichen Gemüt. Also der Jesus, der schart keine Elite, keine gebildete Elite um sich, sondern was er zu sagen hat, das ist tatsächlich für alle bestimmt. Kommt her zu mir alle, nicht nur die Cleveren, die Gebildeten, nicht nur die, die schon reich an Lebenserfahrung sind, die auch, aber eben nicht nur, eben alle. Und die dritte Antwort, und die ist vielleicht für uns die interessanteste, die sagt, was man hier lernt, also wenn wir auf Jesus hören, was man hier lernt, das erquickt. Ich habe deshalb auch heute wieder aus der Lutherbibel vorgelesen. Der Luther, der hat manchmal ganz schöne Worte. Also das sind Worte, die kann kein anderer irgendwie anders übersetzen. Dieses Wort erquicken, was man von Jesus lernen kann, das erquickt, das belebt. Lernen sozusagen als eine Art Erfrischungskur. Vielleicht sehen das nicht alle so, aber ich muss sagen, ich kann das im Moment total gut vollziehen. Ich hatte nämlich in der vergangenen Woche eine Weiterbildung und ich habe da genau das wieder mal erlebt. Ein kluger, guter Vortrag von einem jungen Theologen, eine anschließende Diskussion und am Ende fühlst du dich total angeregt. Du fühlst dich belebt. Du hast das Gefühl, du bist auf deinem Weg ein Stück weiter vorangekommen. Es ist wirklich so wie Futter für Geist und Seele. Lernen als Erfrischungskur. Und das hat nun hier bei Jesus und ich finde im Leben ja auch, nicht nur damit zu tun, dass man etwas Neues erfährt, dass man etwas Neues kennenlernt. Es geht nicht nur um Kenntnisgewinn, sondern es geht vor allem darum, dass mit mir etwas passiert, dass mit mir was geschieht. Ich gewinne eine neue Einsicht. Und mit der fühlt sich das Leben nochmal anders an. Die neue Einsicht beflügelt, motiviert, animiert. Sie stärkt und macht sicher. Im Text ist auch von Ruhe finden für die Seele die Rede. Ist auch so ein schönes Wort, ne? Ruhe finden für die Seele. Und das ist übrigens für die Weisheitstexte des Alten Testaments auch so ein absolut wichtiges Stichwort gewesen. Ruhe finden, Ruhe finden und eben nicht mehr umherirren und innerlich zerrissen sein. Und ich glaube, wir kennen alle sehr gut den Unterschied, wie es sich anfühlt, wenn man in dieser schönen, tiefen Ruhe ist und einem da so gut wie nichts etwas anhaben kann. Im Gegensatz zur inneren Unruhe, die einen quält und belastet. Die Ruhe, sie ist in diesen Texten der Weisheit eine Gabe der Weisheit, neben der Freude, der Freiheit, der Erfüllung. Und das sind ja Gaben, die deutlich machen, dass es darum geht, das Leben zu verstehen und das aber auch zu spüren und zu fühlen. Also was man hier lernt, das macht etwas mit mir. Das stellt mich nochmal ganz anders in die Welt. Lebendiger, freier, standfester, vielleicht auch aufrechter. Und nun die Frage, was genau ist das, was man hier lernt, also inhaltlich? Der Text heute, der bietet interessanterweise dafür nicht so sehr viel an. Das Einzige, was man als Antwort auf diese Frage nehmen kann, ist, dass Jesus sanftmütig ist und von Herzen demütig. Lernt von mir, sagt Jesus, nämlich, dass ich sanftmütig bin und von Herzen demütig. Und vielleicht ist ja genau das der Kernpunkt der Lehre Jesu, der Weisheit, die er verspricht. Hier lernt man nicht nur etwas über Gott und die Welt und sich selbst, sondern man macht eine Erfahrung mit Gott und der Welt und sich selbst. Und diese Erfahrung, die heißt, derjenige, der die Welt im Innersten zusammenhält und der sie hält und trägt und geschaffen hat, der ist freundlich und sanftmütig und von Herzen demütig. Der, der die Welt im Innersten zusammenhält, der ist freundlich und sanftmütig und von Herzen demütig. Und das bedeutet nun wiederum, Jesus geht es nicht nur um das Beobachten von Erfahrungen, damit wir dann etwas für unser Leben schlussfolgern können, sondern Jesus gibt uns diese Erfahrung mit. Diese Erfahrung, es gibt da einen, der sieht mich freundlich an und mit Nachsicht. Nicht böse oder kalt oder gnadenlos von oben herab, sondern freundlich und mit Nachsicht. Und wir merken schon, wir sind wieder mal bei den Gottesbildern. Also wie wir uns, welche Bilder wir von Gott in uns haben, die wir uns machen, wie wir uns Gott vorstellen. Und das Bild, das Jesus also heute sagt, Gott sieht uns an, freundlich, mit Nachsicht. Und ich denke, diesen Blick zu kennen, ihn zu wissen, ihn zu erkennen, das hat, so bin ich mir ziemlich sicher, einen enormen Einfluss auf unser Leben. Ich möchte dafür mal ein Beispiel bringen. Wie fühlt sich das an? Die Schriftstellerin Gabriele Wohmann hat einen kleinen Erzählungsband geschrieben und eine Erzählung darin, die trägt den Titel Gnade vor Recht. Sie handelt von Ottilia Klein, einer pensionierten Musiklehrerin. Seit dem Tod ihres Mannes wohnt die Ottilia bei ihrer Tochter. Das hatte sich so angeboten, weil die Tochter und ihr Mann in ihrer neuen, schicken Wohnung noch ein Zimmer frei hatten und als vielbeschäftigte Menschen eine Unterstützung im Haushalt ganz gut gebrauchen konnten. Also war es Ottilias Aufgabe, die Wohnung in Schuss zu halten. Dass ihr dabei hier und da auch mal ein Fehler unterlief, das war wirklich nicht ihre Absicht. Handtücher falsch eingeordnet, 2 zerbrochene Teller beim Abwasch, das passiert halt mal. Für ihre Tochter jedoch passiert sowas nicht halt mal. Es war ein Vergehen und das gab sie ihrer Mutter auch zu verstehen. Sie wurde nicht laut, keineswegs. Nicht laut wie Ottilias verstorbener Mann, der schnell mal aufgebraust war. Laut wurde ihre Tochter nicht, aber schimpfen, das tat sie schon. Und das war etwas, womit Ottilia überhaupt nicht umgehen konnte. Geschimpft werden, dagegen war sie machtlos. Sie brachte es einfach nicht fertig, hier Haltung, einen festen Stand und Ruhe zu bewahren. Geschimpft werden, das sackte sie innerlich zusammen und verlor den Boden unter den Füßen. Ja, und nun war es wieder mal so weit und es war schlimmer als je zuvor. Ottilia hatte die falsche Herdplatte angemacht. Auf ihr stand eine schwarze Thermoskanne aus Plastik. Als sie den Gestank roch, da tropfte auch schon die klebrige Masse auf den schönen Fliesenfußboden und hinterließ ganz fiese Flecken. Ottilia schrubbte. Sie schrubbte um ihr Leben. Nicht, dass die Flecken besonders groß gewesen wären, aber ihre Angst, die war groß. Angst vor dem Schimpfen und dem, die Autorin hat eine treffende Beschreibung dafür gefunden, dem feindschaftlich-pädagogischen Familienschweigen, das dem Schimpfen folgte und die schöne, stilvolle Wohnung eiskalt werden ließ. Eine Zeit später kam der Klempner. Der Termin stand schon lange fest. Der Klempner war ein vergnügter junger Mann. Als er Ottilias Mühsal mit dem Schandfleck auf dem Boden bemerkte, musste er schmunzeln. »Was schrubben Sie denn hier so herum?«, fragte er sie. »Das kleine Fleckchen und so eine Plackerei.« »Na, wenn Sie wüssten«, erwidert Ottilia. »Also, wenn Sie so aufregt, dann helfe ich Ihnen gleich etwas damit. Ich mache hier nur noch schnell fertig«, meint der Klempner und dreht sich lachend unter das Spülbecken. In dem Augenblick konnte sich Ottilia nicht mehr halten. Ihr kamen die Tränen, sie wusste selbst nicht, warum. Aber es musste etwas mit diesem heiteren, sanftmütigen Blick, dieser Freundlichkeit des jungen Mannes zu tun gehabt haben. Ottilia und der Klempner. Ist das ein Beispiel für die Freundlichkeit Gottes? Warum eigentlich nicht? Ich möchte mir Jesus gar nicht so anders vorstellen als diesen jungen, vergnügten Klempnerburschen. Denn ich weiß dann, wo ich schrubbe, wo ich mich abmühe mit dem Leben und meinen Fehlern, da hält mir Jesus ein heiteres: Was plagst du dich denn hier herum? Entgegen. Wo das Schimpfen droht, der strafende Blick, der mir den inneren Halt wegnimmt, da sieht Jesus mich freundlich und mit Sanftmut an. Und wer diese Erfahrung macht, der hat vielleicht ja wirklich etwas gelernt. Der oder die hat etwas verstanden von Gott und seinem Wesen, so wie es Jesus offenbart. Und richtet sich dann in der Welt auch nochmal ganz anders ein, fühlt sich freier und lebendiger und geht womöglich einen Tick aufrechter durchs Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Vertraut den neuen Wegen.